So, da sind wir wieder. Nach einer Pause ist jetzt wieder Zeit für einen Retail News Flash Podcast im 2026. Ja, die Feiertage sind ja schnell vergangen. Dann war natürlich New York, die NAF. Ich habe dann auch die Tour gehabt und jetzt sind wir schon im Februar angekommen. Aber wir waren natürlich nicht untätig, sondern wir haben weiterhin auch zwischendurch interessante Meldungen zusammengetragen. Roman, hallo zuerst einmal. Und worüber wirst du heute sprechen? Welche Themen hast du denn für uns mitgebracht?
Ja, servus, hallo. Naja, ich habe einiges aus Österreich, ein paar Schließungen und auch zum Glück ein paar Eröffnungen. Ja, dann spreche ich auch ein bisschen über Internet und dann geht es kurz nach China. Da geht es um ein Rauchverbot und ganz zum Schluss sprechen wir noch über bunte Fingernägel. Und wie schaut es bei dir aus? Ich meine, du bist ja weit gereist aus New York. Kommend, hast du da was mitgebracht oder wie schaut es mit den Pressemeldungen aus?
Ja, Roman, ich habe natürlich einiges mitgebracht. Es tut sich in New York ja einiges, einige Neueröffnungen. Also die Stadt steht ja wirklich nicht still. Aber nicht nur New York ist auf meiner Reise heute, sondern es gibt auch einiges in Wien zu berichten, auch in Deutschland. Wir schauen auch nach Asien kurz. Also es wird eine spannende Ausgabe werden. Also wir freuen uns schon, glaube ich, gell, dass wir wieder on air sind und starten gleich in die erste Kategorie.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und da geht es gleich mit einer Negativmeldung los. Questa Pleite, die Hälfte der Filialen schließen. Anfang November 2025 wurde über die Questa Baustoffhandel GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung eröffnet. Anfang Jänner nun 2026 fand die erste Prüfungssatzung am Handelsgericht in Wien statt. Dabei wurde bekannt, dass 674 Gläubigern bisher rund 56 Millionen Euro an Forderungen angemeldet haben. 12 Millionen davon wurden anerkannt, 43 Millionen wurden aber allerdings noch bestritten. So berichtet Stefan Matzal von der Kreditreform. Insolvenzursache waren Questa zufolge drastische Umsatzrückgänge seit 2022 aufgrund der Krise in der Immobilien- und Baubranche. Bis 2024 verringerte sich der Umsatz von 201 auf 130 Millionen Euro. Bereits vor Insolvenzeröffnung wurde auf die gesunkenen Umsätze mit Personalabbau und Filialschließungen reagiert und das Unternehmen wird durch eine Halbierung des Filialnetzes und massive Stellenabbau auf Sanierungskurs gebracht. Von 18 Filialen wurden bereits 9 geschlossen, so Matzal. Und heute habe ich noch erfahren, dass eben bereits begonnen wurde, die komplette Betriebsausstattung und auch das Warenangebot der bestehenden Filialen noch zu versteigern. Also es findet derzeit auch eine Versteigerung der Insolvenzmasse statt. Das Zweite, was ich berichten kann, ist, Sven Voigt übernimmt Herbis. Spar hat nach über 50 Jahren sein Tochterunternehmen Herbis verkauft. Die neuen Eigentümer sind der Snipes-Gründer Sven Voigt und Udo Schloemer, Gründer der Factory Berlin. Mit übernommen werden alle Herbis-Mitarbeiter und alle 134 Standorte in Österreich, Slowenien, Kroatien und Bayern. Die neuen Eigentümer wollen die Marke Herbis erhalten und als Sporthändler neu positionieren. Über den Kaufpreis wurde, wie immer sage ich jetzt, Stillschweigen vereinbart.
Ja, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Ist sicher vielleicht eine gute Idee und bin neugierig, was Sven Voigt daraus dann macht.
Ja, nach Higgins hat er jetzt ein neues Baby sozusagen und
Genau.
sich um Sportfachmärkte und Sportmärkte in Österreich kümmern. Bodyshop ist in Konkurs, hat ja schon lange gewackelt. Jetzt dürfte es endgültig sein. Der Kosmetikhändler der Bodyshop GmbH mit Sitz in Wien und 12 Standorten in ganz Österreich ist insolvent. Ein möglicher Fortbetrieb wird noch geprüft. Mangels Unterlagen sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine seriöse Einschätzung möglich, so der Alpenländische Kreditverband AKV. Somit ist der Fortbetrieb noch ungewiss.
Ja, wir haben ja letztes Jahr haben wir immer wieder Meldungen gehabt von dem Bodyshop. Also ja, es ist jetzt nicht so ganz überraschend, würde ich jetzt einmal
Ja,
sagen. Ja,
genau. So sehe ich das leider auch.
ja. Aber eine positive Meldung und zwar, ja, neuer Markt. Bipa erschließt diesen und zwar hat Bipa eine Filiale, die erste Filiale eröffnet im Einkaufszentrum Megamall in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Und dies auf 320 Quadratmetern, natürlich modernes Ladenkonzept mit über 13.000 Produkten in 15 Kategorien Und natürlich gibt es auch Eigenmarkenprodukte an die 1500. Rumänien ist nach Kroatien nun das zweite Land in der internationalen Expansionsstrategie, neben natürlich Österreich. Und da will man 2026 jährlich 20 bis 25 Filialen eröffnen. Also gute News. Und ja, schauen wir, wie das startet dann in Rumänien.
Biber macht Rumänien hübscher. Schauen wir mal.
Ja.
Thomas Philips und IKEA sind nun Nachbarn von Rumänien wieder nach Klagenfurt. Mit der geplanten Modernisierung des IKEA-Einrichtungshauses in Klagenfurt realisiert IKEA ein international wegweisendes Projekt. Erstmals weltweit wird ein externer Händler, nämlich der Hartwarendiscounter Thomas Philips, direkt in das blaue IKEA-Möbelhaus integriert. Damit einhergeht eine Anpassung der ikonischen Blue Box sowie eine neue Form der Flächennutzung innerhalb eines global standardisierten Retail-Konzepts. Ja, das ist durchaus spannend, dass man ein Einrichtungshaus mit einem Hartwarendiscounter koppelt.
Ja, total spannend. Also, ja, muss ich das nächste Mal, wenn ich in den Süden fahre, gleich mal mir das anschauen, wenn das
Ja,
dann soweit ist.
und bleiben wir aber jetzt kurz in Wien. Hier gibt es was Neues vom Naschmarkt. Da zieht sich bereits der erste Standler zurück. Das war ein kurzes Gastspiel, wenige Monate nach der Eröffnung des neuen Marktraums am Wiener Naschmarkt. Hast du dir das schon angeschaut, Heidi?
Ja, leider. Ich bin nicht so der große Fan, muss ich ehrlich gestehen. Ich meine, es ist ein Grazer Bäcker, das ist positiv. Aber jetzt rein von der Architektur und vom ganzen, vom Erlebnis und so, also, puh, ja, also wie gesagt, wie man an meiner Aussage hört, bin ich jetzt nicht der größte Fan. Auch
Na,
nicht von der Ausführung und auch nicht von der Dachterrasse, die grundsätzlich ja ganz nett ist, aber jetzt in der Umsetzung mir jetzt auch mit meinem architektonischen oder mit meinem Architektenherz jetzt ja nicht ganz gefällt.
ja, ich bin da ziemlich bei dir. Also ich habe mir das auch angeschaut. Das Majolika-Haus sieht man natürlich von der Dachterrasse schön. Aber ich bin Jugendstil-Fan, aber dieses Pseudo-Jugendstil ist jetzt auch nicht so meins. Ja, aber
Und
gut.
wenn man ins Detail schaut, wie das Geländer verschweißt ist und sich dann überlegt, wie viel das ganze Projekt kostet hat und was dann dahinter steckt. Also wie gesagt, es passt für mich nicht. Das ist, ja, es passt nicht. Es ist nicht stimmig, das Projekt.
Na gut, aber kommen wir zur Meldung zurück. Sichtlich war es auch
Ja.
für den Herrn Fratelli Valentino nicht stimmig, weil der Stand des apulischen Käsemachers ist seit kurzem zur Neuvermietung ausgeschrieben. Der Marktraum war im November 2025 feierlich eröffnet worden und soll als moderne Ergänzung zum traditionsreichen Naschmarkt neue Impulse setzen. Insgesamt 13 Standler und Standlerinnen starteten damals mit einem vielfältigen Angebot an regionalen und internationalen Spezialitäten. Medienberichten zufolge liegt der Rückzug nicht an der mangelnden Nachfrage, sondern an unternehmerischen Gründen. Die Betreiber und Betreiberinnen von Fratelli Valentino wollen sich demnach dem Ausbau einer weiteren Produktionsstätte widmen und sahen dafür nicht ausreichend zeitliche Ressourcen, den Standort Naschmarkt weiterzuführen. Auch spannend, sage ich einmal, dass man 3 Monate davor die zeitlichen Ressourcen nicht kennt.
Ja,
Aber
also
ja,
ich
nebenbei.
habe gelesen, dass sie wollten da mehr Gastro anbieten anscheinend. Aber ja, das ging irgendwie nicht und das war dann auch ein Grund. Aber ich glaube ja, irgendwann wird dieser Marktraum ja sowieso zu einem Gastroraum ummodiert werden. Also und ja. Aber man muss wieder mal hingehen und schauen und die Entwicklung sich anschauen und das rundherum und dann im Frühjahr, wenn es dann grün ist. Also ja, man muss immer Beobachtungen durchführen und das Ganze dann gut ja, einschätzen, sage
Ich
ich jetzt
schätze auch,
mal.
dass da die Tendenz in Richtung Gastronomie geht. Das ist ja bei Märkten überhaupt so. Auch der traditionelle Teil des Naschmarkts hat ja deutlich mehr Gastroanteile als vor 20, 30 Jahren. Und das wird
Genau.
auch dort der Fall sein. Da gebe ich dir völlig recht.
Ja, ich freu mich nur, dass jetzt einmal irgendwann einmal ein Ende ist mit den Souvenirständen am Naschmarkt. Also da ist ja wirklich dann ein Ende abzusehen und da ist dann wieder spannend, was da noch hineinkommt, wenn die Souvenirläden dann raus müssen. Gut, also wir starten jetzt von Wien, vom Naschmarkt direkt in die Fifth Avenue nach New York. Ja, was mir ja sehr gut gefallen hat, weil tolle Geschäfte eröffnet wurden. Diesmal ist diese Meldung, geht's ja, es geht halt um Saks Global. Und das Luxuswarenhaus hat den USA Gläubigerschutz beantragt. Es soll ein Restrukturierungsverfahren gemäß Chapter 11 des US-Insolvenzrechts geben, heißt es in einer Mitteilung. Und ja, das Ganze, um dem Unternehmen Spielraum zu verschaffen, eine Umschuldung auszuhandeln oder einen neuen Eigentümer zu finden. Sollte beides nicht gelingen, müsste natürlich über eine Schließung nachgedacht werden. Vorerst bleiben die Geschäfte und die Online-Shops, die zu Saks Global gehören, geöffnet. Und ja, man hat sich eine Finanzierungszusage von 1,75 Milliarden US-Dollar zugesichert, wobei die Tranche von 500 Millionen Dollar schon gesichert wurde. Ja, der Konzern war ja 2024 entstanden als mehrere US-Luxus-Kaufhausketten, darunter im Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Saks Off Fifth, also das ist Ausverkauf Saks, aber auch Bergdorf Goodman, ja, angeschlagen waren und in diesen Konzern Saks Global aufgingen. Und ja, das hat natürlich, ja, mit Online-Shop zu tun, aber in diesem Segment nicht nur. Es ist natürlich auch klar, der Kunde geht auch gern in die Geschäfte der Luxusmarken direkt und nicht jetzt in so ein Kaufhaus. Gut, eine Meldung noch, die gleich anschließend passt und auch in New York ist. Macy's macht sich bereit, 14 zusätzliche Geschäfte zu schließen. Und der Prozess startete bereits Mitte Jänner 2026 und dauert bis Mitte März 2026. Ja, bereits vor 2 Jahren, 2024, wurde ja von Macy's angekündigt, dass man bis Ende 2026 rund 150 Geschäfte schließen werde, um sich auf die 350 besten Standorte zu konzentrieren. Ja, es scheint, der Plan funktioniert. Im Dezember 2025 meldete das Unternehmen sein stärkstes Wachstum seit mehr als 3 Jahren. Also positive Nachrichten dann noch irgendwo am Schluss. Und schon starten wir in die nächste Kategorie.
Neue Formate und Eröffnungen.
Ja, und da gibt es eine Eröffnung eines österreichischen Süßwarenherstellers, und zwar Manna. Manna ist erstmals mit einem Partnershop in einem deutschen Shoppingcenter vertreten, und zwar in Dresden in der Altmarktgalerie. Und das Geschäft führt das Ehepaar Schulze. Ja, die haben Manna entdeckt für sich und haben jetzt gleich einmal ein Geschäft eröffnet auf 77 Quadratmeter. Natürlich ist das jetzt in diesem typischen Manna rosa eingetaucht. Österreich hat ja 6 eigene Shops, Manna-Shops. 7 werden von Partnern geführt. Es gibt aber auch weitere Standorte außerhalb von Österreich, und zwar in Prag seit Juni und seit Juni 2025 in Schönau am Königssee. Das war der allererste deutsche Partnershop. Die 1890 gegründete Josef Manau und Comp AG erzielte 2024 nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 288 Millionen Euro. Die Zentrale ist nach wie vor in Wien. Produktion findet ausschließlich in Österreich statt und Produkte werden weltweit in rund 40 Ländern vertrieben. Und ja, da gibt es dann auch Vertriebsbüro in Deutschland, Tschechien, Slowenien. Wenn man bedenkt, der erste Manna-Shop wurde 2004 in Wien eröffnet, und zwar gleich direkt neben dem Stephansdom. Also Das ist diese Meldung, mit der wir diese Kategorie starten. Aber wir haben auch eine Meldung aus München, wo Sephora angekündigt hat, eine Filiale, eine neue eigenständige Filiale zu eröffnen. Es gibt noch kein genaues Eröffnungsdatum. Bisher gibt es ja nur in München einen Shop-in-Shop im Galeria Kaufhof am Marienplatz. Und ja, wenn jetzt eine eigenständige Filiale kommt, ist das natürlich toll. Denn Sephora ist ja internationaler Beauty-Händler für Make-up und so weiter, Düfte und vieles mehr. Man kann natürlich die Produkte testen, beraten lassen. Und wenn man bedenkt, das Unternehmen wurde 1969 in Frankreich gegründet und ist inzwischen Teil des LVMH-Konzerns und betreibt weltweit mehrere tausend Filialen. Leider noch keine in Österreich. In Deutschland baut Sephora seine Präsenz aber weiter aus und natürlich mit dieser Filiale in München rückt es stärker in den Fokus. Zielgruppe sind natürlich junge, trendaffine Kundinnen und Kunden, Gen Z, Millennials und zeitgleich spricht die Marke natürlich aber auch das Publikum für Interesse an hochwertigen und exklusiven Produkten an.
Ja, auf Sephora, da warten wir auch schon länger. Das ist irgendwo, ja.
Genau, wie, gleich wie Uniqlo.
Das Uniqlo der Düfte, wollte ich gerade sagen,
Genau.
genau. Gut, gehen wir weiter. Aber wir warten nicht nur auf Sephora, wir warten vielleicht auch auf Normal, aber da hat das Warten ein Ende. Normal kommt nämlich nach Österreich. Das ist eine dänische Einzelhandelskette, die vor allem tägliche Gebrauchsgüter, Hygiene und Schönheitsartikel sowie Lebensmittel zu dauerhaft günstigen Preisen anbietet. Das Unternehmen wurde 2013 von Torben Moritzen und Bo Christiansen gegründet und eröffnete seinen ersten Laden in Silkeborg in Dänemark. Normal hat sich schnell international ausgedehnt. Heute gibt es über 800 bzw. teils über 950 Filialisten in mehreren europäischen Ländern, darunter Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Niederlande, Finnland, Portugal, Spanien und Italien. Kürzlich hat Normal auch Geschäfte in Irland eröffnet und plant weitere Standorte. Ende März kommen die ersten Stores nach Österreich, wahrscheinlich auf die Mariahilferstraße oder ins G3 nach Gerersdorf. Oder und, würde ich jetzt mal sagen, ins G3 nach Gerersdorf. Gut, und auch Arc'teryx eröffnet in Wien. Im Frühjahr 2026 wird die kanadische Outdoor-Premium-Marke Arc'teryx ihren ersten Flagship-Store an der Adresse Trattenhof 1 eröffnen. Die ist uns bekannt, Heidi, die
Ja,
Adresse.
natürlich,
Aus
natürlich.
unseren Retail-Touren kennen wir das. Und
Natürlich.
Ich bin froh, dass Trattnerhof jetzt einen neuen Input bekommen hat, weil die Adresse hat es nicht so leicht in den letzten Jahren, wenn man sich das so von extern beobachtet hat.
Das ist richtig. Also da waren schon einige Brands drinnen. Man denke an unter anderem Versace und so weiter und so fort.
Genau. Also auf einer Mietfläche von über 500 Quadratmeter wird das Unternehmen künftig sein Sortiment an technischer High-Performance-Bekleidung, Footwear und Ausrüstung für den Alpinsport präsentieren. Die Neuanmietung gilt als wichtiger Impuls für die Mikrolage Trattenhof, die damit als dynamischer Retail-Standort gestärkt wird. Ja, auch die sehen das in dieser Mediensendung genauso wie wir. Die Marke Arc'teryx steht für Innovation, Qualität und einen attraktiven Lebensstil und ergänzt damit ideal die Positionierung des Standortes Trattenhof 1.
Genau, bis jetzt sind sie nur im Bahndorf bei
Ja,
MacArthur.
aber das ist auch ganz neu.
Ja, also letztes Jahr halt. Aber ja, Bahndorf hat ja immer tolle neue Brands. Das schafft der Mario Schwane natürlich super und sein Team, da die neuesten Brands anzulocken, sage ich jetzt einmal. Gut, eine weitere Öffnung in Wien. Man sieht schon, es tut sich einiges auch in Wien und das ist gut so. Und zwar Molteni. Molteni eröffnet einen Flagship-Store in Zusammenarbeit mit Behan und Thurm. Und der Store liegt im Herzen der Stadt am Schubertring 14. Die Adresse ist natürlich prestigetechnisch ganz gut. Er liegt in der Innenstadt. Ist in einem historischen Gebäude, das 1863 von Johann Romano und August Schwendenwein erbaut wurde. Die hatten ja einen entscheidenden Einfluss auf das architektonische Erscheinungsbild der Wiener Ringstraße. Der Shop hat eine Fläche von rund 400 Quadratmetern auf zwei Ebenen. Und ja, also ist natürlich toll, jetzt wenn sich diese Architektur mit den Möbeln, mit den italienischen Möbeln zusammenfindet und zu einem schönen Raumkonzept sich verschmelzen. Dann habe ich jetzt noch einige Meldungen, Neueröffnungen in New York. Wie gesagt, da tut sich ja so viel. Also diese Energie dort ist wirklich, ja, diese ist schön einzuhauchen und zu sehen, wie dort alles probiert wird und dann angepasst wird und nicht so lange überlegt wird, sondern einfach getan wird. Und zwar die erste Meldung ist von Primark. Und Primark wird über mehr als 5000 Quadratmeter, 4 Etagen am Herald Square eröffnen. Und ja, das ist direkt gegenüber der Penn Station. Das ist ja der stärkst frequentierte Bahnhof. Und da ist natürlich viel Frequenz zu erwarten. Der neue Standort ist jetzt nur eine von vielen Ergänzungen, die in diesem Distrikt, in diesem The Penn District, also eröffnet werden und dieses Viertel in ein dynamisches Viertel verwandeln, das jetzt nicht nur für die New Yorker und die Pendler, sondern auch die Touristen sehr spannend sein kann, weil es wird natürlich nicht nur der Handel dort einziehen, sondern auch Restaurants, Lifestyle-Angebote und vieles mehr. Es ist die 11. New Yorker Filiale. Es wird auch später im Jahr auch noch ein Geschäft im Queens Center eröffnet werden. Und ja, Primark verfügt mittlerweile über 450 Filialen in 17 Ländern. Also Eröffnungsdatum, dann geht genau, es gibt noch keines, aber das wird erst später bekannt gegeben. Aber wir bleiben ja dran, wie immer. Ja, und gleich ums Eck, nicht weit entfernt. Einen Steinwurf, wenn man so will, eröffnet auch DJ Maxx einen 3720 Quadratmeter großen Laden, den ersten neuen Standort in New York City seit über 10 Jahren. Und am Herald Square auch natürlich. Und es ist bereits die 8. Filiale in Manhattan. Der Laden entsteht eben auch in den Herald Towers am Broadway und soll bis Ende des Jahres eröffnen. Neben einem neuen 5100 Quadratmeter großen Old Navy. Mit dem Deal soll jetzt die Einzelhandelslage am Herald Square gestärkt werden, die seit der Pandemie natürlich unter hohen Leerständen leidet. Und ist natürlich ein tolles Signal für dieses Viertel, wenn sich da jetzt einiges tut. Und eine Meldung, also das konnte ich mir noch anschauen, wie ich in New York jetzt war. Und zwar hat Nespresso im Flatiron-Bezirk eröffnet einen 1000 Quadratmeter großen Flagship-Boutique-Store. Und da schaut man natürlich klar, um Premium-Kaffeekunden anzuziehen. Es ist jetzt im Vergleich zu Starbucks Reserve jetzt kein Produktionstheater, sondern es handelt sich bei Nespresso um ein kuratiertes persönliches Erlebnis. Da hat man Taste and Discovery-Bereiche, Masterclasses. Es gibt einen intimen Hidden Club, Cup, Speakeasy Pass mit wechselnden Signature Drinks, also aber erst ab 5 Uhr am Nachmittag. Es gibt auch eine Lounge, wo die Gäste selbst mit den Maschinen ja, Kaffee ziehen können. Das ist im Untergeschoss, das hat mir besonders gut gefallen, das Untergeschoss. Ja, das ganze Konzept setzt auf Bildung, Community und Club-Atmosphäre und nicht auf industrielle Inszenierung. Nespresso positioniert sich daher mit ja, stärker als kultureller Kurator. Natürlich auch versucht man Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit an den Vordergrund zu stellen, auch Exklusivität, Expertise und Markenbindung. Es geht weniger um Größe, um Show, aber eher um die persönliche Kennerschaft und Community. Also man sieht ja, Community ist ja überall bei den Brands sehr, sehr wichtig und Erlebnis natürlich sowieso. Also Community und Erlebnis, die zwei Zauberworte. Die Zukunft des Kaffeehandels liegt nicht nur in der Tasse, sondern in einer immersiven Welt, die man immer erkundet. Ja, als Teil der Nestlé-Gruppe ist Nespresso inzwischen in 96 Ländern tätig und hat über ein globales Einzelhandelsnetz rund 818 Boutiquen. Also schon eine beachtliche Zahl.
Okay, mit der nächsten Meldung bleiben wir in den Staaten. Da macht nun Amazon auf Walmart. Laut Business Insider führt Amazon Walmart-inspirierte Ideen ein, darunter das Supercenter-Lager, eine neue Verteilungsebene, intern als One-DC-Netzwerk bekannt, und Micro-Fulfillment-Zentren innerhalb von Whole Foods-Filialen. Fast ein Jahrzehnt nach der Übernahme von Whole Foods für 13,7 Milliarden US-Dollar hinkt Amazon beim alltäglichen Lebensmitteleinkauf noch immer hinter Walmart her und baut nun seine Einzelhandelsinfrastruktur komplett um, um direkt mit dem Supercenter-Modell von Walmart zu konkurrieren. Anfang des Monats tauchten die Pläne für einen rund 21.000 Quadratmeter großen Amazon Megastore nahe Chicago auf. Größer als ein typisches Walmart Supercenter soll das neue Konzept Kunden ermöglichen, frische Lebensmittel, Haushaltsartikel und allgemeine Waren alles in einem Einkauf zu erwerben. So eine Amazon-Pressemeldung.
Ja, spannend. Amazon bleibt immer im Geschehen, immer bei den Meldungen. Ja, wir schauen aber auch nach Asien und zwar nach Hongkong. Und zwar Schiaparelli hat jetzt seinen ersten Asia-Store in Asien eröffnet. Wir haben ja schon einmal berichtet über ein Pop-up, aber jetzt gibt es einen richtigen Store und zwar ist der 160 Quadratmeter groß. Er ist nur nach Termin zugänglich, also da will man sehr Exklusivität spielen. Und auch Creative Director Daniel Roseberry hat da mitgeholfen beim Layout, natürlich bei der Gestaltung. Es werden bei dieser Gestaltung natürlich auf surrealistische, immersive Inszenierung Acht gegeben, das Design verweist auf die historischen Wurzeln am Place Vendôme in Paris und kombiniert sie mit provokativen zeitgenössischen Elementen. Highlights sind eine VIP-Lounge und im Stil eines privaten Wohnraums sowie ein goldenes Mosaik-Badezimmer mit einer massiven goldenen Toilette als künstlerisches Statement. Na bitte. Mit dem Debüt in Hongkong verfolgt das Haus seine Strategie eines hyperexklusiven globalen Wachstums. Und CEO Delphine Bellini sieht die Stadt für kulturelle Raffinesse und Luxuskompetenz. Und bewusst, Schiaparelli setzt mit diesem Standort bewusst auf Seltenheit und kulturelle Nähe statt auf Massenmarkt. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Gut, also wir sind jetzt bereit für die nächste Kategorie, Roman.
Digitale Neuheiten.
Da baut Zalando 2700 Stellen ab. Der deutsche Modeversandhändler Zalando schließt Ende September sein Logistikzentrum in Erfurt mit 2700 Beschäftigten. Als Grund nennt der Online-Riese seine Neuausrichtung des konzerneigenen europaweiten Logistiknetzwerkes nach der Übernahme von About You im Vorjahr. Bis Ende September laufe die Arbeit unverändert weiter, dann wird das Zentrum, das seit 2012 besteht, geschlossen. Weitere große Logistikzentren betreibt Zalando in Gießen, in Laa, im Schwarzwald und in Mönchengladbach. Insgesamt sollen nach dem geplanten Umbau 14 Logistikzentren in 7 Ländern verbleiben. Ja, da haben wir weiterhin versiegelte Fläche nun, würde ich sagen. Ich hoffe, dass es nicht leer stehen bleibt.
Na, ich hoffe, dass sich wer findet, der das dann bespielt. Ja, was wir jetzt auch immer wieder sehen, ist, dass jetzt natürlich die Ja, die Marken natürlich auch kreativ werden müssen, nicht nur im eigenen Umfeld, sondern auch sich erweitern mit neuen Ideen. Und eins ist auch klar, sehen wir jetzt auch bei den Einzelhändlern in Deutschland, bei DM Lidl zum Beispiel, die jetzt auf Online-Apotheken setzen, das macht Rossmann jetzt auch. Und zwar steigt Rossmann jetzt mit einer eigenen Online-Apotheke in den digitalen Pharmamarkt ein. Und ja, wie gesagt, dieser Trend, den andere auch schon verfolgen. Der Schritt spiegelt die wachsende Nachfrage nach bequemen digitalen Zugang zu Gesundheitsprodukten wider und zeigt, wie Einzelhandel und Gesundheitsservices zunehmend verschmelzen. Große Omnichannel-Händler bringen so neue Konkurrenz für spezialisierte E-Health-Anbieter. Also wir haben ja auch berichtet, dass jetzt zum Beispiel ja Blutabnahmen und Kontrollen bei DM getestet werden. Es wird ja, es wird viel verschwimmen. Die Apotheken natürlich müssen sich auch was einfallen lassen, weil da ist nicht nur online jetzt das Thema und der Mitbewerb, sondern generell auch das Angebot und das Sortiment. Weil wenn man schaut, also ich habe jetzt kürzlich bei Gurkel, du kennst Gurkel, Roman?
Ja, natürlich, klar.
Genau, und die haben jetzt auch eine Kooperation schon seit einiger Zeit mit einer Apotheke und da kann man sich auch einiges zustellen lassen. Und das macht schon richtig Sinn, weil wenn man bestellt, dann kann man da Drogeriewaren und Apothekenwaren zusätzlich zu den Lebensmitteln aus einer Hand bestellen. Und das ist natürlich total convenient. Und ja, in diese Richtung geht es natürlich auch.
Ja, muss man nur schauen, wie das mit den Lizenzen von den Apotheken und Apothekerkammern aussieht, ob das eben möglich ist, dass man in Österreich eben auch über Drogeriemärkte Medikamente verkauft.
Ja, da wird schon, glaube ich, eine, man wird sicher was finden, weil, wie gesagt, also das Monopol der Apotheken, das bis dato ist, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt so gut funktioniert. Weil nicht umsonst haben die Apotheken immer mehr Fremdware im Geschäft, also Zusatzartikel. Und ich glaube, die Apotheken leben auch immer mehr von diesen Zusatzartikeln und nicht von den Medikamenten per se.
Absolut, ja.
Ja, gut. Und nun nächste Kategorie.
Retail Gossip.
Ja, und da geht es nach China zu einem kreativen Rauchverbot. In einem Shoppingcenter in Shenzhen werden Herrentoiletten mit intelligentem Glas ausgestattet, um das Rauchverbot durchzusetzen. Sichtlich dürften die Herren mehr auf WCs rauchen als die Damen, weil es die Herrentoiletten betrifft. Registrieren Sensoren Zigarettenrauch in einer Kabine, wird die zuvor blickdichte Glastür sofort transparent. Ziel ist es, Raucher durch den Verlust der Privatsphäre abzuschrecken und das Verbot ohne zusätzliches Personal durchzusetzen. Technisch basiert das System auf schaltbarem Glas mit Sensorik. Im Normalzustand sorgt die Struktur für Sichtschutz. Bei Rauchentwicklung wird die Scheibe durchsichtig. Deutliche Warnhinweise weisen auf diese Maßnahme hin. So soll verhindert werden, dass sich Toiletten zu inoffiziellen Raucherzonen entwickeln.
Ach, finde ich
Natürlich
super.
in China ein Problem sein. Also ich kenne das ja nur von Panorama-WCs vom Skifahren, wo die verspiegelt sind, wo du von außen nicht reinschauen kannst, aber von innen natürlich nach außen schauen kannst. Schon das ist unangenehm. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das andere deutlich unangenehmer ist. Vor allen Dingen, ja, wenn es auf einmal ad hoc schnell passiert. Ja.
Ja, aber Roman, das ist ganz easy. Einfach nicht rauchen, dann ist alles gut.
Das ist bei mir kein Problem. Ich habe noch nie
Okay.
geraucht. So. Gut, aber jetzt der letzte Tipp dieses Podcasts für dich. Fingernägel können die Farbe per App schnell ändern. Auf der CES 2026 wurde ein Gadget vorgestellt, das an eine Szene von Total Recall erinnert. Also der künstliche Aufklebenägel, deren Farbe sich durch eine App ändern lässt. Dafür steckt man jeden Nagel einzeln in ein kleines Gerät, weil das Smartphone über eine App die gewünschte Farbe überträgt. Also man kann das von Nagel zu Nagel individuell gestalten. Unterstützt werden angeblich über 400 Farbtöne. Der Farbwechsel dauert pro Nagel nur wenige Sekunden. Nächstes was für dich?
Nein, lasse ich aus. Lasse ich definitiv aus. Ist sicher lustig und ich meine, ja, weiß ja gar nicht, wie man auf sowas kommt, dass man sowas entwickelt. Sehr spannend. Aber also wie gesagt, ich lasse das aus, weil ja, mir wäre es zu, weiß ich nicht, ja. Ja, also mir wird es zu umständlich.
Ja, ich lasse es auch aus. Aber ich habe ein Video gesehen, es schaut wirklich lustig aus. Ja?
Ja, auf Instagram habe ich es gesehen, das war ganz interessant, wie das, kannst natürlich dann schauen, dass es passend zu deinem Kleid passt oder so. Also natürlich, ist ganz interessant und es gibt sicher eine Zielgruppe dafür und es gibt sicher einige, die das, ja, die das verwenden werden. Da bin ich ganz überzeugt. Ja gut, das war es jetzt schon wieder. Die erste Ausgabe 2026 ist im Kasten. Wir versuchen jetzt natürlich wieder einen Rhythmus, in den Rhythmus zu kommen. Die nächste Ausgabe wird nach der Euroshop, nach der 60 Jahre Jubiläums-Euroshop sein. Und da werden wir natürlich berichten, was wir dort auch so entdeckt haben und Neuigkeiten, welche wir gesehen haben. Und da werden wir dann natürlich auch so eine kleine Info zusammenstellen, zusätzlich zu den normalen Kategorien, würde ich sagen, Roman.
Das ist eine
Ja?
gute Idee. Also ich würde sagen, wir sehen uns bei der Euroshop und hören uns nachher zum Podcast.
Ganz genau. Und wie gesagt, Infos wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Likes, ja, Anregungen und wünschen eine gute Zeit. Alles Liebe.
Wieder.
Mit dem Retail News Flash Podcast am Laufenden bleiben. Am besten durch Abonnieren des Retail News Flash auf LinkedIn unter eigenen beliebtesten Podcast-Plattformen. Bis in 2 Wochen.